Schaffe, schaffe, Häusle, baue. Nicht nur das Bauen, sondern auch das Sparen liegt den Deutschen im Blut. Und der Weltspartag gilt als Institution bei Sparkassen, Banken, aber auch bei Kundinnen und Kunden. Und in Zeiten von Niedrigzinsen ist das klassische Sparen sogar mit Verlusten verbunden. Die Stichworte hierbei: Realzinsfalle und Verwahrentgelte. Wie sparen die Deutschen? Hat sich das Sparverhalten der Deutschen in der Corona-Pandemie verändert? Und wie spart man in Zeiten niedriger Zinsen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zur 28. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Donnerstag, sondern Mittwoch und auch noch viel früher. Wir nehmen nämlich in der Vergangenheit auf, weil auch ein Podcaster braucht mal Urlaub und ich habe nächste Woche frei und deswegen nehmen wir schon etwas früher auf. Mir gegenüber sitzt trotzdem, wie immer, der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen, hätte ich fast gesagt. Guten Tag haben wir schon.
Das ist schon ein bisschen spät. Das wirft die Frage nach dem Aufstehverhalten auf.
Ja, das ist viel zu früh leider. Weltspartag, der steht kurz bevor und wir wollen die Gelegenheit mal nutzen, heute mal über das Sparen an sich zu sprechen. Ich kann mich noch ganz gut an meine Weltspartage so als Kind erinnern. Da ist man dann mit dem gefüllten Sparschwein oder der Spardose in die Sparkasse gelaufen. Die wurde ausgeleert auf diese magische Maschine. Die hat dann das Ganze durchgerüttelt und sortiert und am Ende stand ein Betrag und man war ganz stolz, wie viel man da zusammen hatte innerhalb eines Jahres. Das Tollste war natürlich, dass man dafür dann auch noch so kleine Aufmerksamkeiten bekommen hat. Ein Lineal, ein Mäppchen, ein Kuscheltier, ein Schlüsselanhänger, was auch immer. War das denn bei Ihnen auch so? Sie sind ja schon ein paar Tage älter als ich.
Naja, die 25 Jahre fallen jetzt kaum ins Gewicht. Aber bei mir war es sogar noch verschärfter, weil am 30. Oktober auch noch mein Geburtstag ist. Und für mich war das dann damals dann doppelt klar, dass es ein besonderer Tag sein würde, wobei es wahrscheinlich einfach nur ein Wink des Schicksals war, dass ich irgendwann mal bei diesem Verein landen werde, bei den Sparkassen.
Ja, aber da sind wir alle sehr froh, sonst gäbe es ja den Podcast auch gar nicht.
Das stimmt.
Ja, aber schauen wir mal historisch drauf aufs Sparen, noch ein bisschen weiter zurück als Ihren ersten Geburtstag. Wie ging es denn los mit dem Sparbuch? Wann wurde denn das erfunden und wann begann man denn zu sparen? Ich habe übrigens gelesen, dass schon die alten Griechen gespart haben. Die hatten solche Gefäße zum Aufbewahren von ihren Münzen sogar. Aber das waren natürlich keine Sparbücher. Das wurde ja wahrscheinlich in Deutschland erfunden, dem Land des Sparbuchs.
Naja, der erste Sparer war derjenige, der nicht alles das, was er am Tag gefangen oder erjagt hatte, gleich verputzt hat, ja, und sich ein bisschen aufgespart hat. Da ging es eigentlich los. Wir sind jetzt hier ein bisschen weiter in der Technik, würde ich sagen, selbst wenn es auch nur Bargeld und Münzen ist. Aber das Sparbuch hat, wen würde es wundern, naturgemäß jetzt viel mit den Sparkassen zu tun. Bei den Sparkassen gibt es ja einen munteren Wettstreit, wer die älteste ist. Salem am Bodensee ist hier ein Kandidat oder auch Oldenburg, aber auch Hamburg, Göttingen haben ganz alte Sparkassen. Ich werde jetzt den Teufel tun, um hier in diesen Wettstreit mich einzumischen. Da kann man nur verlieren, denn irgendwie auf ihre Art ist jede Sparkasse wahrscheinlich die älteste. Aber das Sparbuch selber, das war die Berliner Sparkasse. Die hat zum ersten Mal so ein Sparbuch ausgestellt für ihre Kunden. Da stand dann drin, eben wie viel eingezahlt worden ist, wie viel ausgezahlt wurde im Laufe der Zeit und auch welche Zinsen anfielen. Das hieß damals noch Quittungsbuch und der Begriff Sparbuch hat sich dann irgendwann daraus entwickelt. Das war die Zeit, als sich eben zum ersten Mal in der breiten Bevölkerung so eine Sparbewegung abzeichnete. Und die Einrichtung der Sparkassen durch die damals Regierenden, die vielen, vielen Fürstentümer und kleinen Gebietskörperschaften, die diese Sparkassen gefördert haben, das sollte eben auch dazu dienen, den Sparwillen voranzubringen, der Bevölkerung Anreize und Möglichkeiten zum sicheren Sparen zu geben. Bis dahin gab es ja dann nur den Sparstrumpf und der ist nicht, der ist unsicher, der kann einem weggenommen werden und es gibt vor allen Dingen keine Zinsen. Aber es ging auch um die Kehrseite des Sparens, nämlich um das Investieren mit den Spargeldern, sollte eben dann auch in der Region die Möglichkeit geschaffen werden, Kredite zu vergeben und damit Investitionen und Wachstum zu fördern. Und da sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen und grundsätzlichen Punkt von diesem Sparen. Das ist keine Einbahnstraße, sondern es gibt eben immer auch eine Fahrspur mit Gegenverkehr. Da sind nämlich die Investoren unterwegs, die das, was die Haushalte sparen, die das nehmen und dann investieren in Firmen, in Gebäude, in Fabriken, um eben auch die Zinsen für die Sparer zu erwirtschaften. Und das Ganze, ganz rudimentär, nennt man Kapitalmarkt. Und der hat sich eben im 19. Jahrhundert sehr stark entwickelt. Aber ganz wesentlich ist, ohne investieren, ohne Leute, die investieren würden und Kredite aufnehmen würden, funktioniert Sparen nur ganz schlecht bis überhaupt nicht.
Der Weltspartag wurde ja dann wahrscheinlich auch in Deutschland erfunden, weil wenn das Sparbuch in Deutschland erfunden wurde, dann wurde doch auch der Weltspartag wahrscheinlich in Deutschland erfunden.
Nee, nicht ganz. Der Weltspartag, das war dann etwa 100 Jahre später, im Jahr 1924, der wurde gegründet in, Sie glauben es kaum, in Italien. Da hat sich nämlich in Mailand der internationale Zusammenschluss der Sparkassen getroffen. Es waren damals mehr als 30 Länder, wo es Sparkassen gab, die sich zu einer Interessensgruppe zusammenfanden. Und die Idee des Weltspartages war tatsächlich dann eine Art Marketingaktion fürs Sparen nochmal, weil die Sparvolumina immer noch förderungswürdig und immer noch zu vermehren waren. Ja, und seitdem wird er immer in der letzten Oktoberwoche ausgerufen, der Weltspartag. Der ist in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil sich einfach viele neue Sparformen entwickelt haben. Und jetzt ganz aktuell natürlich, weil das Sparbuch wegen der Nullzinsen, sogar auch Negativzinsen, also Verwahrentgelte eben ganz viel weniger attraktiv ist in den letzten Jahren. Aber ich würde sagen, in Deutschland wird er im internationalen Vergleich immer noch am meisten beachtet. Und hier kommt vielleicht so wirklich so ein bisschen die sprichwörtliche Sparerliebe der Deutschen zum Ausdruck.
Jetzt kommt mir gerade noch so ein Gedanke. Wenn das Sparen der eine Teil der Einbahnstraße oder der Nicht-Einbahnstraße ist und die Kredite der andere Teil, ist es dann nicht schwierig, wenn jetzt quasi Nullzinsen herrschen, die Leute weniger auf ihre Tagesgelder und Sparbücher einzahlen oder auch kein Geld auf den Girokonten haben, die ja auch zum Teil verzinst waren in der Vergangenheit? Ist es dann nicht schwieriger, Kredite zu vergeben durch Banken und Sparkassen gleichzeitig?
Nee, eigentlich nicht. Die gegenwärtige Diagnose läuft eigentlich genau andersrum, also genau betrachtet von der anderen Fahrspur. Es gibt zu wenig Nachfrage nach Investitionen, die einem sehr, sehr hohen Aufkommen auf der Sparerspur gegenüberstehen. Also sind natürlich beide, Angebot und Nachfrage, die den Zins nach unten prügeln. Wir haben demografisch bedingt hohe Sparvolumina, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und investiert wird, ja, aber im Vergleich zu diesen hohen Sparaufkommen zu wenig. Und dann fragt man sich auch, ob es eben immer noch die alten kapitalintensiven Fabrikinvestitionen sind, wo riesige Fabriken, Maschinen dastehen, um Wachstum zu erzeugen. Oder ob es nicht heute viel, viel schlankere Wirtschaftsmodelle gibt, die eben eher mit Daten unterwegs sind und die deswegen auch gar nicht mehr so viele Investitionssummen verbrauchen, um wirtschaftlich aktiv zu sein, um unternehmerisch tätig zu sein. Das sind aber alles Fragen, die sind ganz aktuell, die sind so alt wie der Nullzins, das heißt also etwa 10 Jahre, das ist nichts in der Kapitalmarktgeschichte. Und das wird man sich in Zukunft noch ganz genau ansehen, woher denn nun wirklich dieser extreme niedrige Zins kommt.
Apropos Volumen, Sie haben es eben schon gesagt, es gibt ein großes Volumen an Sparbeiträgen in Deutschland. Wie viel ist das denn in etwa? Also wie groß ist denn das Volumen, was auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten etc. lagert?
Also ganz klar für die Deutschen Top Nummer 1. Sparform ist nach wie vor das Kontensparen. Früher war es das Sparbuch auch. Heute haben schon wieder viele umgeschichtet vom Sparkonto aufs Girokonto, weil die Verzinsung ja seit Jahren die gleiche ist, nämlich null. Und beides zusammen, also die Girokonten und die Sparkonten, machen über 40% des gesamten monetären Vermögens der deutschen Haushalte aus. Jetzt fragt man sich, wie viel ist das? Das gesamte Geldvermögen der Deutschen sind 7 Billionen Euro. Das sagt einem erstmal gar nichts. Weil da hätte ich wahrscheinlich auch 7 Fantastilliarden sagen können, da kann sich ja keiner was drunter vorstellen. Aber vielleicht wird ja ein Schuh draus, wenn man sich überlegt, dass das Bruttoinlandsprodukt, also das Einkommen, was erwirtschaftet wird dieses Jahr, etwa bei knapp 4 Billionen Euro liegt und 7 Billionen oder demnächst sogar 8 Billionen Geldvermögen, denn es geht relativ schnell nach oben, bedeuten einfach, dass die Deutschen 2 Jahresgehälter auf der hohen Kante haben. So könnte man das etwa übersetzen. Und davon sind eben 40% Konten, 2,8 bis 3 Billionen. Und die haben keine Zinsen. Aber es gibt Inflation. Sie haben es ja gerade gesagt, es wird sogar mit Verlusten gespart zurzeit. Das ist echt eine Kaufkraftvernichtung, die da stattfindet zurzeit. In den letzten 10 Jahren sind etwa 15% an Kaufkraft verloren gegangen, dadurch, dass die Inflation eben höher war als die Verzinsung. Das sind über 400 Milliarden Euro, die da an Kaufkraft auf diesen Sparkonten weggeschmolzen sind. Und dann der Vollständigkeit halber, also wir haben ein Geldvermögen von diesen 7 oder bald 8 Billionen Und dann kommt nochmal an Immobilienvermögen der Deutschen etwa genauso viel dazu. Die sind da nicht drin. Aber das ist dann sozusagen das gesamte Vermögen, was in Deutschland so existiert.
Auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl. Und wenn selbst der Volkswirt, Sie konnten das jetzt eben gerade nicht so sehen, aber immer überlegen muss, ob er Billionen oder Milliarden sagen muss, dann weiß man schon, das sind wirklich selten benutzte Größen und wirklich große, große Zahlen.
Ja, es ist da immer noch das Thema, dass man, wenn man im US-amerikanischen Zusammenhang argumentiert, den amerikanischen Begriff für Milliarde, der ist nun mal Billions, und da muss man dann immer dann auch umschalten, wo man sich gerade bewegt. Deswegen geht das, gerade dieses geht sehr, sehr oft durcheinander.
Billionen, ja, das ist immer Milliarden. Doppelt verwirrend, finde ich auch, ja. Ja, dann liest man ja auch immer wieder was von der sogenannten Sparquote. Was sagt die denn jetzt wieder aus?
Ja, die sind dafür verantwortlich oder zum großen Teil dafür verantwortlich, dass eben dieses Geldvermögen eben rasant ansteigt. Ich meine, man hört ja ständig davon, auf der einen Seite, dass es keine Zinsen mehr gibt, aber auf der anderen Seite liest einem jeder Nachrichtensprecher alle Quartale vor, dass das Geldvermögen wieder gestiegen ist, dass die Deutschen wieder noch reicher geworden sind. Wie kann das sein? Und der Schlüssel liegt natürlich darin, dass eben jedes Jahr dazu gespart wird. Das sind in Deutschland etwa netto jedes Jahr 400 Milliarden, die dazukommen. Natürlich gibt es noch andere Erträge, also im Geldvermögen sind ja nicht nur Sparkonten drin, sondern eben auch andere Dinge wie Wertpapiere, und die liefern ja sogar Erträge ab, also Dividenden beispielsweise bei Aktien oder auch bei einer Anleihe, die vor 10, 15 Jahren begeben worden ist, die hat ja noch 4, 5, 6% Zinsen. Also diese Erträge, die erhöhen natürlich das Geldvermögen auch noch zusätzlich zur Sparquote. Aber das zusätzliche Sparen, das ist natürlich das, was das Geldvermögen am meisten nach oben treibt.
Aber wie hat sich die jetzt entwickelt? In der Corona-Zeit doch wahrscheinlich eher nach oben. Das heißt, wurde da mehr gespart als in den Jahren davor, oder blieb die in etwa gleich, die Sparquote? Ist die recht stabil?
Also normal für Deutschland ist eine Sparquote so im Bereich von 10-13% des Einkommens, des nationalen Einkommens. Natürlich kann man das jetzt nicht auf die einzelnen Personen runterrechnen, das ist ein ganz großer Durchschnitt. So, in der Pandemie lag das dann in einzelnen Quartalen schon mal beim Doppelten fast, also bei 23% haben wir gemessen. Es ist natürlich klar, dass Teile der Gelder, die nicht ausgegeben werden konnten, weil nicht gereist werden konnte, Restaurants zu waren, aufs Sparbuch gewandert sind. Ein Teil ist in den Konsum gewandert, das ist übers Internet, dann sind dann Güter bestellt worden, aber das war eben auch nicht alles. Ein Teil ist aufs Sparkonto gewandert. Nur sollte man eigentlich mal abseits von Corona denken, dass die Nullzinsen dann die Menschen dazu veranlasst, weniger zu sparen. Das ist aber auch nicht der Fall. Also wir haben auch ohne Corona in den letzten Jahren einen leichten Anstieg der Sparquote über die 10% hinaus gesehen. Und daran sieht man eben, dass die Leute eben nicht wegen der Zinsen sparen. Das ist ein bisschen anders, als man den Kindern dann in der Bankfiliale am Weltspartag erzählt, sondern die Leute sparen, und das ist eigentlich auch der Zweck für jede einzelne Person vom Sparen, weil sie Konsum von heute in die Zukunft verschieben wollen. Sie könnten heute konsumieren, sie haben die Mittel dazu, wollen das aber nicht. Da gibt es verschiedene Gründe für. Entweder man möchte einen ganz, ganz großen Konsum in der Zukunft planen, wozu man heute dann doch nicht die Mittel hat. Das heißt, man muss ein bisschen ansparen, großes Auto, schöne Reise oder sonst was. Das ist das eine. Oder man spart so noch genereller für Zeiten, wo man schon jetzt weiß, dass man nicht mehr so viel haben wird. Und das ist natürlich naturgemäß die Zeit, wo man nicht mehr arbeitet, das heißt also die Alterszeit. Dann gibt es auch dieses Motiv von der persönlichen Freiheit, dass einem entweder Dinge passieren können, die einem an Einkommenserzielung hindern können, oder dass man selber einfach später darüber entscheiden möchte, ob man mehr oder weniger arbeitet, aber dafür braucht man natürlich die finanziellen Mittel. Das sind dann wirklich die ganz, ganz schwerwiegenden und auch die quantitativ bedeutsamsten Sparmotive. Das Hauptmotiv ist für das Sparen ist die Alterssicherung und die persönliche Freiheit.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen die Sicherheit, finanziell einfach immer was in der Hinterhand zu haben. Ich glaube, das spielt auch schon immer mit. Und wenn wir jetzt mal schauen, im europäischen Vergleich oder vielleicht auch international, wie sind da Sparquoten? Sind wir da wirklich Weltmeister, wie man manchmal das Gefühl hat, die Deutschen ein Volk der Sparerinnen und Sparer?
Ja, das wäre mal sehr interessant, wie weit das wirklich kulturelle Unterschiede gibt, dass also von der Einstellung zum Leben oder zur Wirtschaft her einige mehr sparen und die anderen eben lieber alles verprassen wollen gleich. Ich kenne keine Untersuchung dazu, das wäre mal sehr interessant. Oder die Untersuchungen, die da gemacht worden sind, die sind sehr, sehr alt, als man sich noch mit solchen Belangen von Kulturthemen und Wirtschaftsthemen befasst, aber das ist keine moderne Wirtschaftswissenschaft mehr. Nö, heute überlegt man eher makroökonomisch und da ist ein ganz, ganz großer Einfluss auf die Sparbereitschaft, die demografische Entwicklung eines Landes. Also mit einer älter werdenden Bevölkerung steigt eben das Bedürfnis dafür vorzusorgen bei vielen an und damit steigt eben die Sparquote auch an. Und das sollte dann darin münzen, dass ein Land mit einer schrumpfenden Bevölkerung eben eine höhere Sparquote hat als ein Land mit einer weniger schrumpfenden oder sogar wachsenden Bevölkerung. Es ist tendenziell auch so, also Deutschland hat 10-13% Sparquote. In den USA liegt die traditionell bei einstelligen, teilweise sogar niedrigen einstelligen Prozentsätzen. Und in der Tat ist die USA das letzte oder das einzige Industrieland, was eben demografisch noch wächst, also wo tatsächlich in den nächsten 50 Jahren es mehr Amerikaner geben wird als heute. Insofern ganz grob gibt es da schon Zusammenhänge. Man darf das aber auch jetzt nicht 1:1 nehmen. Es gibt noch viele andere Einflüsse auf die Sparquote. Aber das ist schon ein ganz, ganz gewichtiger.
Apropos Amerikaner, da würde mich auch mal interessieren, da heißt es ja immer, die Amerikaner sparen viel mehr in Wertpapieren als zum Beispiel die Deutschen, die eher so einen sicherheitsorientierten Ansatz haben und da vielleicht mehr im Sparbuch unterwegs waren. Hat sich da was geändert bei den Amerikanern oder ist das dort immer noch so? Und vor allem, warum hält sich dann dieses, ich nenne es jetzt mal Gerücht, wahrscheinlich, wenn Sie es gleich bestätigen, denn da so sehr? Was sind da die Unterschiede?
Naja, das sind, ich will nicht sagen kulturelle Unterschiede, aber institutionelle Unterschiede. Das ist in der Tat der Fall. Es gibt schon markante Unterschiede dazu, nicht nur wie viel gespart wird, sondern eben auch wie gespart wird. Die Deutschen eben mit ihrer Vorliebe fürs Sparbuch. Da sind die Erfahrungen in Deutschland dahinter, dass beim Sparen vor allen Dingen die Sicherheit im Vordergrund steht und den Banken, insbesondere den Sparkassen, den regional vor Ort befindlichen Kreditinstituten, natürlich auch den Volksbanken, da gibt es schon eine sehr starke Vertrauensbeziehung, das muss man sagen. Trotz aller Vorbehalte gegenüber dem Bankensektor hängt natürlich damit zusammen, dass das Währungswesen eben kriegsbedingt im letzten Jahrhundert in Deutschland zweimal zerrüttet worden ist. Das hallt immer noch nach, selbst nach so einer langen Zeit. Aber es gibt dann eben auch eine ganze Reihe von anderen Unterschieden. In vielen Ländern ist beispielsweise das Wertpapiersparen erkannt worden als ein vernünftiges Sparen für die Altersvorsorge. Da ist das Sparbuch einfach nicht so gut, weil es eine geringere Rendite hat, selbst wenn es mal positive Zinsen gibt, sind die Aktienrenditen immer höher in der Vergangenheit gewesen und das kann man auch ableiten, warum das so ist. Und vor dem Hintergrund haben viele Gesetzgeber in anderen Ländern gesagt, naja, wenn das so ist, dann sollten wir die Bevölkerung dazu animieren durch Förderung oder sogar auch durch die Gestaltung der Altersvorsorgesysteme sogar mehr oder weniger verpflichten, wenn sie denn sparen, das eben auch zum einem Teil in Aktien zu machen und zwar zu dem Teil, der wirklich für die Altersvorsorge ist. Und das ist der Grund, warum eben einige Instrumente wie Wertpapiere in vielen Ländern, das ist nicht nur Amerika, sondern auch in einigen europäischen Ländern, wesentlich größere Bedeutung haben. Und wenn die Menschen dann erstmal über lange Zeiträume die Vorteile von der Aktie gesehen haben, die sieht man nämlich erst über wirklich lange Zeiträume, 10, 20, 30, 40 Jahre.
Fragen Sie mich mal, ich habe 2000 angefangen mit dem Aktiensparen, das war kein guter Zeitpunkt.
Nee, aber
auch für die Psyche zumindest.
Für die Psyche, da muss man erstmal durchhalten. Aber ja. Genau diese Übung ist eben wichtig, dass man es durchhält, wenn sich erstmal 30% verflüchtigen, mit dem Wissen, dass nach 10, 20 Jahren diese Kursverluste, die dann da eben in der Zeitung auch so bluttriefend dann in den Schlagzeilen stehen, dass die eben am Aktienmarkt auch wieder aufgeholt werden. Und es ist ja so. Also selbst der Höchststand von 2000, der großen Blase, ist ja weit übertroffen jetzt. Ja. Und das liegt daran, dass die Wirtschaft wächst und das wird auch weitergehen. Ja, und das ist der große Unterschied zur sogenannten Aktienkultur oder zumindest Verbreitung der Aktien.
Dann haben Sie ja immer wieder gesagt, auch hier im Podcast in letzter Zeit, dass es ja wahrscheinlich auf dem Sparbuch erstmal in den nächsten Jahren keine Zinsen mehr geben wird oder wenn dann nur ganz geringe Steigerungen wahrscheinlich sind und wir uns in ein Jahrzehnt der Nullzinsen bewegen werden, weiterhin bewegen werden, muss man da sagen. Nun ist ja aus Sparersicht so, wenn ich jetzt Geld anlege dort im Sparbuch, dann passiert ja aber auch nichts. Das heißt also, meine 1000 Euro, die ich da hinlege, da wird zwar nicht mehr draus, aber ich hole ja in 3 oder 4 Jahren wieder 1000 Euro ab. Also mache ich ja auch keinen Verlust. Dennoch sagen Sie, und das haben Sie vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, eigentlich mache ich eben doch Verlust. Ich merke es eben nur nicht, weil die Zahl bleibt gleich, aber der Wert eben nicht.
Ja, das ist ein Phänomen, was bei einem systematischen Nachdenken und Lernen über Finanzen schon so in den Anfangsklassen kommt. Das gibt es einen Begriff für, der heißt Geldillusion, weil die Psyche nicht nicht darauf eingestellt ist, so ein Phänomen wie die Inflation zu spiegeln auf bestimmte Themen wie beispielsweise das Vermögen oder auch die Lohnentwicklung. Beim Vermögen ist es genau so, wie Sie sagen, wir haben 1000 Euro, die bleiben 10 Jahre lang liegen und es gibt zwar keine Zinsen, aber es sind sie auch nicht weniger geworden. Aber dass in der Zeit eben die Inflation zwar niedrig war, mit 0-2% jedes Jahr, aber eben stetig vorhanden war und immer ein Kaufkraftverlust in jedem Jahr in Höhe von der Inflationszahl eingesetzt hat, das kriegt man einfach nicht übereinander. Und so denkt man nach 10 Jahren, ich habe immer noch 1000 Euro, dass die aber eben nur noch 85% wert sind von dem, was sie am Anfang wert waren. Das kriegt man nicht mit und deswegen dieser Name Geldillusion. Ja, und dann kann man sagen, das ist dann halt zurzeit zumindest das Risiko beim Sparbuch. Ja, aber es wird immer so viel von Risiken bei Wertpapieren gesprochen, aber das Sparen hat dann eben auch seine Risiken.
Es wird dann nicht sehr offensichtlich beim Sparbuch. Ich glaube, wenn man das dann offensichtlich ausweisen müsste, wird es vielen Leuten auch klarer werden. Aber grundsätzlich heißt das ja, dass man um das Wertpapier eigentlich nicht drumherum kommt, wenn man mittel- bis langfristig sparen will. Ich sage immer, kurzfristiges Sparen ist wie Parken. Da kann man mal auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz stehen bleiben für einen Augenblick, aber eben nicht zu lange, sonst wird es teuer. Und genau das ist ja da auch dann der Fall, so wie Sie es eben erklärt haben. Man kommt also eigentlich doch um Wertpapiere kaum rum, wenn man mittel- bis langfristig zumindest sparen möchte.
Ja, bei den Wertpapieren, das ist vielleicht wirklich ein bisschen kulturell und in Deutschland wirklich weit verbreitet, bei den Wertpapieren, wenn man über das Thema spricht, kommt automatisch im gleichen Satz immer das Thema, ja, aber da gibt es Risiken. Und natürlich gibt es bei Wertpapieren Risiken, ist klar. Also eine Aktie von einem Unternehmen, das pleite geht, ist nichts mehr wert. Das ist so. Das ist sogar der Totalverlust. Und das haben die meisten dann so auch im Hinterkopf. Und dann heißt es dann gleich schon wieder der nächste Schritt. Also das ist ja eh nur ein Casino, was da am Aktienmarkt abgeht. Aber das ist eben weit gefehlt, weil der Aktienmarkt bildet die Wirtschaft ab. Und wer die Wirtschaft in Deutschland ernst nimmt, der muss auch den Aktienmarkt ernst nehmen, weil das ist wirklich die Bewertung dessen, was da in der Wirtschaft sich abspielt. Und gegen dieses Risiko, dass die Gelder weg sind, da kann man sich auch ganz leicht absichern durch einen ganz einfachen Trick, indem man eben nicht nur eine Aktie kauft, sondern eben so breit wie möglich streut. Das ist eben daher kommt der Grundgedanke der Streuung, ist auch der Grundgedanke des Fonds an sich, weil der gesamte Aktienmarkt kann eben nicht pleite gehen oder die Wirtschaft existiert nicht mehr, aber dann hätten wir andere Probleme. Insofern ist es, wenn man das richtig macht, das Risiko bei der Aktie nicht mehr der Verlust des Geldes, weil das Unternehmen nicht da ist, sondern ein anderer Begriff, nämlich die Schwankung des Wertes dieses Korbes, den man da gerade hat. Denn es ist so, also Unternehmen sind in tollen Wirtschaftsphasen mehr wert als in der Rezession. Das ist auch einsichtig, bloß wie eben auf jede Rezession auch wieder die nächste Wachstumsphase folgt, ist eben auch sichtbar, dass langfristig eben der Wert der Wirtschaft nach oben geht. Und das wird eben am Aktienmarkt, wenn auch unter diesen Schwankungen, abgespiegelt. Und das Risiko, was man bei Kapitalanlagen sieht, ist eben insbesondere dieses Schwankungsrisiko. Deswegen sollte man nicht in der Situation aufwachen, dass man auf Teile des Vermögens am Kapitalmarkt zurückgreifen muss, unbedingt zu diesem Zeitpunkt jetzt. Denn dann kann es sein, dass wir gerade in der Schwächephase sind und das muss man eben, diese Schwächephasen muss man aussitzen können. Deswegen heißt es Aktien eben wirklich nur langfristig für die langen Teile des Vermögens. Es ist nicht sinnvoll, das gesamte Vermögen in Aktien anzulegen, sondern es sind eben nur wirklich Teile des Vermögens. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht sinnvoll, nur 8% des deutschen Geldvermögens in Aktien zu haben. Das ist viel zu wenig, wie es aber zurzeit immer noch der Fall ist.
Ich befürchte ja fast, dass alle, die uns hören, eher schon zu den Experten gehören im Wertpapierbereich. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, was ist der ultimative Tipp für alle, die jetzt anfangen wollen zu sparen oder dabei sind zu sparen?
Naja, für Experten und Nicht-Experten ist es erstmal verwunderlich, dass die Entscheidung überhaupt Wertpapiere, also Aktien und auch Anleihen anzufassen und aufzunehmen in sein Vermögen, die allerwichtigste Entscheidung ist. Viele glauben ja, da muss ich jetzt optimieren, da muss ich jetzt die richtige Mix finden an
Timing.
Und Timing, genau, richtig einsteigen, wieder aussteigen. Die Untersuchungen sagen alle, dass das, was man damit dann noch zusätzlich an Überrendite beim Sparbuch erzielen kann, minimal ist. Hängt sehr viel mit Fehlern zusammen, die bei diesen Entscheidungen gemacht werden, beim Timing insbesondere. Da gibt es ja eine ganze Wissenschaft, die Wissenschaft der Behavioral Finance, das heißt also der Börsenpsychologie, die zeigt, dass viele Menschen, wenn sie dann anfangen, selber wirklich Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, ganz schnell überconfident, das heißt also viel zu selbstbewusst werden und meinen, sie könnten das alles, wenn mal ein Erfolg eingetreten ist, aber das ist eben statistisch nicht so. Und alles, was man da eben in diesem Bereich macht, das muss man schon sehr, sehr professionell machen. Das muss man mit sehr viel Arbeitseinsatz tun. Dann gelingt es noch, eine Überrendite über dem Markt herzustellen. Aber da muss man sich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und das wollen viele Leute ja auch nicht. Deswegen, die beruhigende Nachricht ist, Hauptsache überhaupt ein Anteil von Aktien. Ich will nicht sagen, welche ist egal, aber wenn die richtig gestreut sind, dann ist das schon mal der allerwichtigste Schritt.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, dann vielen Dank für diese Ausführungen zum Sparen. Ich habe wieder viel gelernt über Sparbücher, den Beginn des Weltspartags. Ihren Geburtstag habe ich gelernt, den haben Sie jetzt auch verraten.
Aber nicht 1924.
Nee, das hoffe ich auch nicht. Dann hätte ich Bedenken, dass Sie vielleicht zur Gattung der Vampire gehören könnten. Dann hätten Sie sich sehr gut gehalten. Mich würde vielleicht nochmal interessieren, unsere Hörerinnen und Hörer, sparen Sie eigentlich in Wertpapiere? Ich vermute ja. Wenn Sie uns mal ein Feedback geben wollen, wie sparen Sie eigentlich? Wie haben Sie angefangen mit dem Sparen? Sparen Sie in Wertpapiere? Wie viel sparen Sie von Ihrem oder von Ihrem Sparvermögen in Wertpapiere. Das wäre mal interessant. Schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de und wenn Sie sich da nicht offenbaren wollen, ist das auch okay. Aber Sie haben vielleicht eine Frage oder wollen ein Thema besprochen haben hier im Podcast, dann schreiben Sie auch an podcast@dk.de. Ja, dann machen wir für heute hier zu und wie immer noch ein paar weiterführende Hinweise zum Thema Wertpapierkultur und Aktien gibt es einen interessanten Talk von Ihrem Kollegen Holger Bahr. Der hat sich nämlich zusammengesetzt mit Frau Dr. Bortenlänger vom Aktieninstitut, das Deutsche Aktieninstitut. Den finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, können Sie sich gerne mal angucken. Den Link packe ich unten in die Shownotes. Dann noch ein Hinweis auf unseren Webcast, der am 30.09. stattgefunden hat. Den können Sie sich jetzt noch in der Aufzeichnung anschauen. Da sehen Sie Dr. Carter auch mal im Bewegtbild, wie gesagt, habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt. Können sich das auch auf dk.de oder unserem YouTube-Kanal anschauen. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.